Der Untergang der Titanic. Im Jahre 1912 erlebte die Menschheit ihre erste technische Großkatastrophe. Die Titanic, das damals größte, modernste und schönste Schiff, ist auf ihrer ersten Fahrt von England nach Amerika auf einen Eisberg gestoßen und gesunken, sodass immerhin über 1300 Menschen den Tod fanden. Das hat damals die Öffentlichkeit sehr beunruhigt. Niemand konnte verstehen, warum ausgerechnet dieses tolle Schiff bei seiner ersten Fahrt von England nach Amerika auf den Eisberg stoßen musste und sinken musste. Es gab deswegen eine seeamtliche Untersuchung und diese hat ergeben, dass die Titanic ausschließlich deswegen gesunken ist, weil sie unklug geführt wurde. Und zwar hat der Kapitän Eugen Smith in dem Versuch, den Geschwindigkeitsrekord für die schnellste Atlantiküberquerung aufzustellen, eine Route gewählt, die nördlicher als sonst üblich war, obwohl dringend vor Eisbergen gewarnt wurde. Er tat dies in der Überzeugung, dass wenn er nur ein paar Mann in den Mastkorb schicken würde, diese ihm schon rechtzeitig sagen würden, wenn ein Eisberg naht. Und da die Titanic trotz ihrer Größe relativ wendig war, war er sich sehr sicher, noch rechtzeitig ausweichen zu können. Was er nicht so richtig bedacht hat, war, dass Eis ungefähr dasselbe spezifische Gewicht wie Wasser hat und dass dadurch bei einem Eisberg maximal ein Achtel oberhalb der Wasseroberfläche herausragen, während 7/8 unterhalb der Wasseroberfläche verborgen bleiben. Wenn man jetzt mit einem großen Schiff mit Tiefgang ankommt, dann kann es sein, dass man schon lange unterhalb der Wasseroberfläche auf den Eisberg stößt, obwohl es oberhalb der Wasseroberfläche so aussieht, als ob der Eisberg noch weit entfernt wäre. Und genau so ist es bei der Titanic gewesen. Sie ist unterhalb der Wasseroberfläche auf den Eisberg gestoßen, dort auf der ganzen Länge aufgerissen worden und deswegen so schnell gesunken. Was hat das alles mit der Entstehung einer Alkoholabhängigkeit zu tun? Ähnlich wie bei einem Eisberg verläuft der größte Teil einer Suchtentwicklung unterhalb des in unserem Lande normalen Alkoholkonsums. Der Betroffene und sein Umfeld haben daher den Eindruck, dass alles normal und ungefährlich sei, während in Wirklichkeit sich schleichend ein Suchtproblem nähert. Erst zu einem relativ späten Zeitpunkt wird der Betroffene mit seinem Alkoholkonsum erstmals sichtbar oberhalb der Wassergrenze auffallen. Und jetzt wird plötzlich sein Umfeld ihn als Alkoholiker bezeichnen und einen großen Druck auf ihn ausüben, dass er mit seinem Trinken aufzuhören habe. Das ist für den Betroffenen nicht nachvollziehbar. Zu Recht wird er sagen, noch vor wenigen Tagen habt ihr mein Trinken für normal gehalten, jetzt plötzlich soll ich Alkoholiker sein, da ist doch kein großer Unterschied. Tatsächlich ist der Unterschied gering, außer dass der Betroffene oberhalb der Wasseroberfläche angelangt ist und damit sein Trinken für sein Umfeld nicht mehr normal erscheint. Wie früh oder wie spät einem Betroffenen bewusst wird, dass er ein Alkoholproblem hat, hängt also entscheidend von dem Wasserspiegel des in seinem Umfeld geltenden Alkoholkonsums ab. Und hier kann man drei Situationen unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es sogenannte Abstinenzkulturen. In diesen ist jeder Alkoholkonsum verboten. Beispiele sind Saudi-Arabien, Iran, Irak, in denen der Islam Staatsreligion ist und daher der überwiegende Teil der Bevölkerung keinen Alkohol trinkt. Im Bild des Eisbergs ist also das ganze Wasser abgelassen und der ganze Eisberg von Beginn an sichtbar. Unter diesen Umständen fahren natürlich kaum Schiffe auf den Eisberg, weil sie rechtzeitig sehen, dass dort ein Hindernis naht. Entsprechend mag es zwar in diesen Ländern vereinzelt Menschen geben, die Alkohol trinken, aber eine Alkoholabhängigkeit kann dort beim besten Willen nicht entstehen, weil der Betroffene schon lange vorher von seinem Umfeld für seinen Alkoholkonsum kritisiert und damit korrigiert wird. Als nächstes gibt es sogenannte Trinkkulturen. In Trinkkulturen herrscht ein sehr hoher Alkoholkonsum. Das heißt, die Mehrheit der Bevölkerung trinkt regelmäßig, häufig täglich, Alkohol. Beispiele hierfür sind die Länder des Mittelmeerraums: Italien, Griechenland, Spanien, Portugal und das ehemalige Jugoslawien. In all diesen Ländern herrscht also ein sehr hoher Alkoholkonsum. Bildlich gesprochen ist der Wasserspiegel um den Eisberg sehr hoch. Aber die Regeln sind sehr klar, wie viel man trinkt, wann man trinkt und wann man besser nicht trinkt. Das heißt, das Wasser ist hoch, aber es ist glasklar, es ist taghell, keinerlei Wind und von daher kann man die Untiefen sehr gut sehen. Unter diesen Umständen fahren natürlich nur wenige Schiffe auf einen Eisberg. Entsprechend gibt es in diesen Ländern zwar einen sehr hohen Alkoholkonsum, aber vergleichsweise wenig Alkoholabhängige, weil die Betroffenen rechtzeitig lernen, wie sie vernünftig mit Alkohol umzugehen haben. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele geben, die verdeutlichen, was ich meine. Nehmen wir Italien. In Italien herrscht ein sehr hoher Alkoholkonsum, aber das Trinken von Schnaps außerhalb von Mahlzeiten alleine ist dort ein untrügliches Zeichen, dass es sich um einen Alkoholabhängigen handelt. Man würde sofort sagen, schau den an, der ist nicht normal. Hier in Deutschland wäre es völlig egal, ob man Schnaps zu Mahlzeiten trinkt oder alleine oder in Gesellschaft. Niemand macht sich darüber Gedanken. Noch klarer ist in Italien der Umgang mit dem Rausch. Selbst für einen jungen Mann ist einen Rausch zu haben ungefähr so toll, wie wenn er sich vor anderen in die Hose gemacht hätte. Keine Frau wird ihn mehr anschauen, alle werden sagen, wenn er schon zu dumm ist, um richtig zu trinken, dann taugt er auch sonst nichts. Er wird als Versager abgelehnt werden. Das ist bei uns ganz anders. Wenn ein junger Mann bei uns einen Rausch hat, dann wird man sagen, hui, 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 hast du den gesehen? Natürlich finden auch wir nicht alles gut, was jemand im Rausch anstellt, aber andererseits ist er auch entschuldigt, sonst ist er ja nicht so. Daraus kann ein Mensch bei uns nur wenig lernen. Und dann gibt es schließlich noch die gestörten Trinkkulturen. Zu den gestörten Trinkkulturen gehört eindeutig Deutschland. Aber hierzu gehört auch Russland und die USA. Also wenigstens in der Hinsicht gehören wir noch zu den Großmächten. Eine gestörte Trinkkultur bedeutet, dass wiederum die Mehrheit der Bevölkerung regelmäßig Alkohol trinkt. Also wiederum ist der Wasserspiegel um den Eisberg sehr hoch. Aber anders als bei den Trinkkulturen sind die Regeln nicht klar. Das heißt, es ist sehr trübe Suppe, es ist nachts, es hat Nebel und es hat Sturm. Und unter diesen Umständen fahren natürlich viele Schiffe auf den Eisberg, weil sie ihn nicht rechtzeitig sehen können. Entsprechend gibt es in den gestörten Trinkkulturen auch besonders viele Alkoholabhängige, weil einfach keine klaren Regeln bestehen, wie man mit Alkohol vernünftig umzugehen hat. Damit Sie verstehen können, wie gestört unsere Trinkkultur ist, möchte ich Ihnen jetzt die 5 Trinkregeln benennen, nach denen sich der Alkoholkonsum in unserem Lande organisiert. Und Sie werden sofort merken, dass man diese Regeln selbst als Alkoholiker einhalten kann. Das heißt, diese Regeln schützen nicht vor der Entstehung einer Alkoholabhängigkeit. Die erste Trinkregel heißt, regelmäßiger Alkoholkonsum ist normal. Das bedeutet, die Mehrheit der Bevölkerung in unserem Land trinkt regelmäßig Alkohol. Lediglich ungefähr 15% trinken überhaupt keinen Alkohol. Das bedeutet, selbst in seiner schlimmsten Suchtphase fällt ein Alkoholiker rein statistisch weniger auf, als wenn er jetzt plötzlich aufhört, Alkohol zu trinken. Man kann in unserem Land auch relativ viel Alkohol trinken, ohne aufzufallen. Im Schnitt trinkt jeder Bundesbürger fast 10 Liter reinen Alkohol pro Kopf pro Jahr. Das wird Ihnen nicht viel sagen, denn reinen Alkohol haben Sie hoffentlich nie getrunken. Das setzt sich zusammen aus ungefähr 110 Litern Bier, ungefähr 24 Litern Wein und ungefähr 6 Litern Schnaps. Dabei sind alle Kinder und Babys mitgerechnet. Die haben natürlich nichts getrunken. Für die haben wir Erwachsene mitgesorgt. Die zweite Trinkregel heißt, Alkohol gehört dazu. Das bedeutet, es gibt in unserem Land eine Vielzahl von Situationen, in denen man nicht auffällt, wenn man Alkohol trinkt. Zwar gibt es keinen Trinkzwang, wie etwa in Russland oder in Polen, wo man den Gastgeber fürchterlich beleidigt, wenn man den Wodka ablehnt. Aber es gibt viele Situationen, in denen man weniger auffällt, wenn man Alkohol trinkt, als wenn man keinen Alkohol trinkt. Welche sind die 5 häufigsten Trinksituationen? Als allererstes Geselligkeit. Wenn man mit Freunden zusammen ist, wenn man etwas zu feiern hat, dann ist es normal, dass Alkohol getrunken wird. Stellen Sie sich vor, Sie feiern ein großes Fest, laden alle Ihre Freunde ein. Niemand wird Sie ansprechen, wenn Sie viel Alkohol ausschenken, etwa sagen, hey, 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 das ist doch eine Droge. Aber stellen Sie sich vor, Sie feiern ein ebenso großes Fest, ohne jeden Alkohol, nur mit Wasser und Kaffee. Jetzt wird man Sie fragen, sag mal, bist du krank? Willst du uns etwas sagen? Weil das wäre nicht normal. Die zweithäufigste Trinksituation ist das Fernsehen. Man hat untersucht, zu welcher Tageszeit in der Woche wird in Deutschland am meisten Alkohol pro Stunde getrunken. Und das ist am Samstagabend. Da sitzt vor allem der deutsche Mann vom Fernseher, in der einen Hand das Glas Alkohol, in der anderen Hand die Zigarette und treibt Sport, schaut Bundesliga. Entsprechend sind alle Fernsehsendungen mit besonders hoher Einschaltquote fest in der Hand der Alkoholindustrie. Das können Sie an der Werbung erkennen. Zum Beispiel Krombacher bei Tatort, Bitburger bei der Sportschau oder Krombacher bei Formel-1-Rennen. Es wird heute mehr Alkohol zu Hause vom Fernseher getrunken als in Kneipen. Aber natürlich wird auch sehr viel Alkohol in Deutschland in Kneipen getrunken. Das ist die dritthäufigste Trinksituation. Entsprechend ist Alkohol auch wegen des hohen Umsatzes relativ preiswert. Manchmal kostet ein Glas Wasser mehr als ein Glas Bier. Die vierthäufigste Trinksituation sind Mahlzeiten. Hier kommt es drauf an, welche. Ab dem zweiten Frühstück, sagen wir gegen 22:30, kann man in Deutschland unauffällig Alkohol trinken. Man muss nur ein bisschen Essen in der Hand halten und kauen. Beim Mittagessen wird niemand etwas sagen und abends erst recht nicht. Die fünfthäufigste Trinksituation ist leider immer noch der Arbeitsplatz. Ungefähr jeder 10. Arbeitnehmer trinkt täglich während der Arbeit Alkohol. Und das ist nicht nur in der Gastronomie oder auf dem Bau so, sondern leider auch im Industriebereich oder in Behörden. Wenn Sie diese 5 Trinksituationen zusammennehmen, dann kann man also über den Tag verteilt immer wieder Alkohol trinken, ohne dass man auffällt. Wir sagen dann, dass der persönliche Trinkanlass maskiert ist unter dem sozialen Trinkmotiv. Die Betroffenen haben das Gefühl, immer nur mitgetrunken zu haben, obwohl sie vielleicht schleichend ein Suchtproblem entwickelt haben. Die dritte Trinkregel lautet, Alkohol tut gut. Das bedeutet, die Mehrheit der Bevölkerung in unserem Land ist der Meinung, dass es eine angenehme Wirkung hat, wenn man Alkohol trinkt. In repräsentativen Studien ergab sich, dass die Mehrheit der Bevölkerung annimmt, Alkohol bewirke, dass man sich in Gesellschaft wohler fühlt. Alkohol erleichtere den Kontakt mit Leuten, die man noch nicht kennt. Alkohol sei eine angenehme Möglichkeit, sich zu entspannen. Alkohol stärke das Selbstvertrauen oder durch Alkohol sei man humorvoller und einfallsreicher. Das heißt, Selbst wenn jemand den Alkohol nicht mehr nur trinkt, weil er ihm schmeckt, sondern weil er seine Wirkung sucht oder braucht, tut er nichts Unnormales. Wir alle trinken den Alkohol immer auch wegen seiner Wirkung. Die vierte Trinkregel ist besonders interessant. Sie lautet: Trinke so viel wie dein Nachbar. Das heißt, es gibt in unserem Land einfach keine klaren Hinweise, wie viel man trinken soll oder wann es zu viel ist, sondern die Regel lautet ausschließlich: Mach es so wie der neben dir. Wenn der viel trinkt, dann trinke auch eher mehr. Und wenn der nichts trinkt, dann trink eben auch nichts. Für einen Alkoholiker bedeutet dies aber, dass er im Verlauf seiner Abhängigkeitsentwicklung, ohne dass es ihm bewusst ist, sich immer mehr zu solchen Leuten hingezogen fühlt, die auch viel trinken. Unter diesen hält er sich aber wieder an die Trinkregel und hat das Gefühl, dass er alles richtig macht. Manchmal fragen wir Patienten zu Beginn der Behandlung: Waren Sie eigentlich der Einzige, der in Ihrem Umfeld so viel getrunken hat? Und die meisten antworten uns: Nö, es ist sowieso eine Gemeinheit, dass bloß ich hierher muss. Man könnte eigentlich alle meine Kumpels auch in Behandlung schicken. Und das ist meistens nicht gelogen. Die fünfte Trinkregel lautet schließlich: Alkohol trinken ist Privatsache. Ganz allgemein herrscht in unserem Land die Überzeugung, dass man sich in den Alkoholkonsum von anderen Menschen besser nicht einzumischen habe. Jemand zu sagen: Hör mal, ich finde, du trinkst zu viel, oder ich mache mir Sorgen, du könntest abhängig sein, ist mindestens so schwer, wie jemand zu sagen: Hör mal, du stinkst, wasch dich doch bitte. Hinter dem Rücken des Betroffenen wird viel getuschelt. Ihm selber wird aber meistens über lange Zeit nichts gesagt. Man sagt sich: Nein, da mische ich mich nicht ein, das muss er selber wissen. Weil aber niemand etwas sagt, denkt der Betroffene lange Zeit: So schlimm kann es doch nicht sein, sonst hätte jemand etwas gesagt. Und dadurch gehen häufig viele wichtige Lebensjahre verloren. Fassen wir zusammen. Die fünf Trinkregeln in Deutschland schützen nicht vor der Entwicklung einer Alkoholabhängigkeit, weil sie über eine lange Zeit der Suchtentwicklung immer noch problemlos eingehalten werden können, sodass der Betroffene und sein Umfeld das Gefühl haben, dass alles in bester Ordnung ist. Weil diese Regeln aber für Frauen weniger gelten, trinken auch Frauen in unserem Land weniger und entwickeln auch seltener eine Alkoholabhängigkeit. Vor allem aber, wenn sie ein Alkoholproblem entwickeln, begeben sie sich früher in Behandlung, weil sie früher mit den Trinkregeln in Konflikt kommen. Zu Recht können Sie sich fragen: Wozu soll ich das alles wissen? Ich will doch jetzt aufhören zu trinken. Was hat das also alles mit Ihrer Behandlung zu tun? Es sind zwei wichtige Dinge. Zum einen, wenn Sie verstehen wollen, warum Sie ein Suchtproblem entwickelt haben und nicht vielleicht jemand, den Sie kennen, der auch viel getrunken hat, dann nützt es nichts, wenn Sie sich nur die Spitze des Eisbergs anschauen, also was in den letzten ein, zwei Jahren Ihres Alkoholkonsums schiefgelaufen ist, sondern dann müssen Sie sich den ganzen Eisberg anschauen, das heißt, wie alles vor 10 oder 15 Jahren schleichend angefangen hat. Das bedeutet bildlich gesprochen: Sie müssen das ganze Wasser um den Eisberg ablassen, damit Sie den Beginn von Anfang an sehen können. Das Wasser ablassen heißt aber, dass Sie sich von diesen fünf Trinkregeln, die ich Ihnen gezeigt habe, trennen müssen. Denn wenn Sie die für richtig halten, dann wird Ihnen der größte Teil Ihrer Suchtentwicklung harmlos und normal vorkommen. Sich von diesen fünf Trinkregeln zu trennen, bedeutet aber, anders über Alkohol zu denken als die Mehrheit der Bevölkerung. Das heißt, Sie würden plötzlich zu einer Minderheit gehören, zur Minderheit der Abstinenzler. Deutschland ist leider kein sehr tolerantes Land. Minderheiten haben es in unserem Land nicht leicht. Und das ist etwas, worauf Sie sich vorbereiten müssen. Möglicherweise werden sie im Moment sehr unterstützt von ihren Angehörigen. Alle klopfen ihnen auf die Schulter und sagen, toll, dass du eine Behandlung machst. Aber machen wir uns nichts vor. Auf die Dauer, wenn sie keinen Alkohol trinken, werden sie auffallen, weil sie sich unnormal verhalten. Und früher oder später wird auf sie Druck ausgeübt werden. Man wird sagen, komm, trink doch mal einen mit, du musst es ja nicht so wie früher machen, ein bisschen wird schon gehen. Hier könnte es sinnvoll sein, dass sie von anderen Minderheiten lernen. Alle Minderheiten in Deutschland sind sehr gut organisiert. Sie haben Treffpunkte, sie haben Vereine, sie halten zusammen. Das könnte ein Grund sein, warum sie sich einer Selbsthilfegruppe anschließen, damit sie wenigstens nicht allein gegen den Strom schwimmen müssen. Denn es war leider viel leichter, mit der Mehrheit Alkohol zu trinken, als plötzlich als Abstinenzler gegen den Strom zu schwimmen. Darauf müssen sie sich vorbereiten.